Ja, wir wohnen ja in Nikolausberg, wisst ihr ja. Und sehr gerne mache ich dann immer die Walkrunde so am Sender. Ja, das ist ungefähr eine halbe Stunde und das ist einfach ein ganz schöner Weg. Und das habe ich neulich eben auch gemacht, so kurz nach der Jahreswende. Und es waren damals ja diese trüben, dunklen Tage, es fing an zu regnen und ich ging so vor mich hin und merkte, wie unzufrieden ich war. Im Grunde war ich da schon den ganzen Tag gewesen, aber das war mir gar nicht bewusst gewesen. Das wurde mir jetzt bewusst und mir wurde auch bewusst, warum. Nämlich, dass ich bin ja nun älter, nicht? Mir wurde bewusst, dass ich traurig darüber war, dass mein Leben so im Vergleich zu früher, ich empfand das so klein ist. Da, wo früher so viele Aufgaben und Begegnungen sind, ist im Alter so viel weniger, weil auch gar nicht mehr geht. Und ich hatte das Gefühl, dass so diese trübe Winterlandschaft so ein Bild für mein Leben jetzt ist. So alles andere als ein erfülltes Leben, von dem wir ja oft so gerne sprechen. Und diese Gedanken wurden mir erst so beim Gehen bewusst. Das ist ja manchmal so. Vielleicht kennt ihr ja auch solche Gedanken, so eine Mischung, Minderwertigkeit, Aussichtslosigkeit, nichts Gutes mehr zu erwarten und, und. Und solche Gedanken können uns befallen und nicht loslassen, manchmal über Tage. Die können uns in schwere Krisen führen. Bei mir war das nur dieser krisenhafte Moment und im Nachhinein war ich einfach so dankbar, dass mir das überhaupt bewusst wurde. Denn im selben Augenblick war, wie das ja häufig so bei mir ist, hab ich ja schon häufiger erzählt, so ein Lied in meinen Gedanken, ein Lobpreislied natürlich. Steh auf, geh voran, habe nur keine Angst. Und ich dachte, warum kommt mir dieses Lied in den Sinn? Genau das kann ich ja nicht, aufstehen, vorangehen, kräftig. Ich dachte, das Lied passt doch nicht. Aber inzwischen weiß ich, sowas ist vom Heiligen Geist. Also habe ich innerlich dieses Lied einfach gesungen und kam an das Ende. Und da kam das. Am Schluss heißt es nämlich, dein Leben bringt Frucht, wenn du mich suchst. Deine Gnade, meine Gnade ist bei dir jeden Tag. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der ganze Druck von mir abfiel und ich wusste da einfach, ich muss nichts vorweisen. Ich kann so leben wie jetzt. Frucht darf wachsen im Leben und die Frucht schenkt Gott. Und er hat auch jetzt so im Alter was mit meinem Leben vor und das ist seine Sache, so was der Heilige Geist so aus meinem Leben macht. Für mich nur wichtig, Gott zu suchen, offen für ihn zu bleiben, ihm mein Leben überlassen, mit ihm jetzt eben kleine Schritte gehen, so wie er mich führt. Es gibt sie, diese krisenhaften Momente, aber natürlich eben auch die großen Krisen. Also das passte ja heute wirklich wie die Faust aufs Auge, dass du von dieser Krise erzählt hast. Ja? Also wie Gott das immer so macht, das ist schon toll. Das sind einmal solche Zahnarztsachen, das sind Krankheiten, Verlust von lieben Menschen, Arbeitslosigkeit oder Einsamkeit oder Enttäuschung, was auch immer. Wir erleben Leben Krisen. Und das Wort Krise kannte unsere Enkelin auch, als sie 5 Jahre ungefähr alt war. Und ich erinnere mich noch so gut, das ist lange, lange her. Aber sie sagte einmal, als etwas nicht klappte, ich krieg gleich eine Krise. Und ich sagte dann, du, was ist denn eine Krise? Na, das, was Mama immer hat. Also ich fand das so schön, so ausgedrückt. Also Krisen gehören zum Leben dazu. dass Krisen nicht nur Gefahr, sondern auch Chance für Neues ist, ist ja inzwischen hinlänglich bekannt. Jemand sagte mal, ich kann diesen Spruch, Krisen sind Chancen, nicht ausstehen. Wenn ich eine Krise erlebe, will ich sie möglichst schnell loswerden. Ich möchte sie nicht bewältigen, sondern einfach aus der Welt schaffen. Aber wenn ich zur Besinnung komme, weiß ich, Krisen sind wirklich Chancen. Chancen für positive Veränderungen. Und ich will sie nicht mehr nur umgehen, sondern mit Gott angehen, ihn in der Krise suchen. Denn Gott sorgt dafür, dass aus Krisen Neuanfänge werden. Einer meiner Lieblingstexte im Alten Testament steht im Jeremia-Buch, im 17. Kapitel, nur zwei Verse. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das sind die Verse 7 und 8. Verse 7 und 8. Da ist der Baum. Am Wasser gepflanzt, der ganz selbstverständlich Früchte bringt, ein Bild für das Leben, nach dem wir uns sehen, ein Leben, das Sinn hat, das Kraft und Ruhe ausstrahlt. Und da ist dieser selbe Baum, der Dürrezeiten erlebt. Und wir wissen ja, Dürrezeiten in der Bibel sind so ein Ausdruck eben für trockene, für leidvolle, für krisenhafte Zeiten. Das ist der Baum, dem aber diese Dürrezeiten nichts anhaben können, sondern der weiter, selbst in solchen Zeiten, Früchte trägt. Wodurch das für ihn möglich ist, er streckt seine Wurzeln zum Wasser hinaus, heißt es. Er gedeiht und trägt dann Früchte. Welch ein schönes Bild für unser Leben. Wir, verbunden mit Jesus, dem Wasser des Lebens, versorgt von ihm in guten und schlechten Zeiten, voller Vertrauen, dass er uns gibt, was wir brauchen. Ich möchte dieses Leben im Vertrauen auf Jesus in Krisenzeiten näher beleuchten durch drei Gedanken. Ich nenne jetzt die drei Gedanken. Das ist immer ganz gut, wenn man vorher so ungefähr weiß, worum es geht. Durch Vertrauen der Wahrheit ins Gesicht sehen. Durch Vertrauen, der zweite, loslassen und akzeptieren. Und als letztes, Vertrauen ist bei Jesus bleiben, sich klammern an Jesus und seinem Wort. Zum ersten, der Wahrheit ins Gesicht sehen. Also Hitze wird in dem Text Hitze genannt und Dürre, Dürre. Diese Zeiten, das sind Zeitsituationen, die uns signalisieren können, das ist das Ende. Hoffnungslos, unerträglich. Ich möchte so zwei Beispiele nennen. Einmal, ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gelesen über zwei Jugendliche, und der Bericht war überschrieben mit Kopfsprung in zu flaches Wasser. Und es wurde berichtet, wie sie durch diesen Badeanfall von einer Sekunde auf die andere beide querschnittsgelähmt wurden. Und die Frage wurde gestellt, kann man so weiterleben? Will man überhaupt so weiterleben? Ein zweites Beispiel, eine Frau erzählte, dass ihr Mann eines Tages einfach gegangen sei, nach 17 Jahren Ehe, und sie mit 3 kleinen Kindern allein gelassen hatte. Also das sind Situationen, die in der Bibel beschrieben sind mit Hitze und Dürre. Und es ist gut, sie auch als solche wahrzunehmen, der Wahrheit nicht auszuweichen, sondern wirklich schonungslos die bittere Realität zur Kenntnis nehmen, sie nicht verdrängen. Zum Beispiel, dass man sich in Alkohol und Drogen flüchtet. Und so lockere Sprüche von anderen wie "Das wird schon wieder, der Herr wird für dich sorgen", das sind Sätze, die wir als Verhöhnung empfinden. Nein, ehrlich sein, uns und anderen nichts vormachen, Ängste wahrnehmen, darüber sprechen, sie vielleicht aufschreiben, eine große Hilfe. Trauer zeigen, Mutlosigkeit zugeben, auch Zweifel an Gottes guten Wegen zugeben, ihm unsere Not klagen, so wie die Psalmen es uns vormachen. Oder wie Habakuk das sagt, von dem wir letztes Mal gehört haben: "Wie lange soll ich schreien und du wirst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen und du willst nicht helfen?" Es ist gut, wenn wir Menschen haben, mit denen wir offen sprechen können, wo wir keine Fassaden aufbauen müssen. Es gibt eine Fabel, die wir alle schon oft gehört haben, aber die irgendwie wunderbar, ein wunderbares Bild für diese Krisenzeiten ist. Und deswegen nenne ich sie, auch wenn ihr die wahrscheinlich schon die meisten von euch auswendig können. Das ist die Fabel von der Palme, die in einer Oase steht, die sich sozusagen da ihres Lebens freut, aber wo dann so ein bösartiger Mensch kommt und ihr einen schweren Steinbrocken auf die Krone legt, um sie zu verkrüppeln. Und da stand die Palme. Der Stein war schwer. Sie versuchte, ihn abzuschütteln, drehte sich, wendete sich. Sie hoffte auf Sturm, auf irgendwas, wodurch der Stein abfiel und alles wieder gut wäre. Aber der Stein blieb und drückte und drückte. Und so krisenhafte Situationen sind oft wie ein Stein, wie eine schwere Last, die uns niederdrückt und uns jede Hoffnung und Lebensfreude nimmt. Und die Frage ist, wie können wir damit überleben, sodass das Leben trotzdem gelingt? Wie kann die Palme mit diesem Druck des Steins überleben, sodass sie nicht verkrüppelt? Sie kann es nur, indem sie die Vorstellung loslässt, das Leben ist nur ohne Stein lebenswert, indem sie ihn akzeptiert und lernt, mit ihm zu leben. Und damit bin ich beim zweiten Gedanken des Vertrauens: loslassen und akzeptieren. Das Loslassen ist so wichtig, wenn es darum geht, mit Krisen und Verlusten umzugehen. Krisen können uns entweder bitter oder besser machen. Und wenn wir nicht loslassen, machen sie uns bitter. Wir lassen uns so im Vergangenen verhaftet sein. Wir bleiben in Resignation, in Groll, in Selbstmitleid, in Ängsten stecken. Aber wenn wir lernen, loszulassen, können sie uns stärker und belastungsfähiger, gelassener und mitfühlender machen. Loslassen, eine uralte Weisheit der Bibel. Loslassen nicht in den luftleeren Raum, sondern an Gott, an ihn abgeben. Ihm klagen, ihn sorgen lassen. Es gibt ein amerikanisches Sprichwort, das heißt let go and let God. Lass los und überlass es Gott im Vertrauen darauf, dass er die Situation kennt und sieht und mit unserem Leben ans Ziel kommt, allen Widrigkeiten zum Trotz und uns Neues aufschließt. Ich habe eine Freundin, die viel Schweres erlebt hat. Und wenn sie ihren Computer anmacht, dann erscheint immer die Schrift: Es wird gut. / mit Gott. Und sie sagt, ich habe das so erfahren, dass Gott aus den schlimmsten Situationen Gutes entstehen ließ. Und wo das noch nicht geschehen ist, spätestens in der Ewigkeit. Ja, auch Paul Gerhardts Lieder, die Lieder von Paul Gerhardt drücken dieses Vertrauen aus. Ihr kennt sie sicher auch. Also Paul Gerhardt hat sehr viel Leid erlebt. Es war zum Beispiel die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Seine Kinder starben, seine Frau starb. Und von ihm gibt es wunderbare Dank- und Loblieder. Ich möchte nur so einen kleinen Vers nennen. Was kränkst du dich in deinem Sinn und grämst dich Tag und Nacht? Nimm deine Sorg und wirf sie hin auf den, der dich gemacht. Und ganz zum Schluss, ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht darein. So wirst du hier im Frieden ruhen und ewig fröhlich sein. Oder die wunderbaren Lobpreislieder, die auch so von diesem Vertrauen sprechen. Du bist treu, Herr, auch in Krisen, auch wenn ich versag, auch wenn ich an dir zweifle. Du bist treu. Und wenn wir so vertrauen, dann können wir loslassen und akzeptieren und kriegen dadurch die Hände frei für Neues und werden offen für die Möglichkeiten, die auch in schweren Situationen stecken. Loslassen. Die Jugendlichen müssen zum Beispiel die Vorstellung loslassen, das Leben ist nur lebenswert, wenn ich mich ungehindert bewegen kann. Einer der Jugendlichen zum Beispiel erzählte, was seinen Blick verändert hatte und ihm geholfen hat, langsam eine neue Einstellung zu bekommen. Er sagte, ich dachte damals, könnte ich laufen, während ich dauernd guter Laune. Dann kam eines Morgens eine extrem schlecht gelaunte Krankenschwester ins Zimmer und ich stellte fest, ach so, die Befindlichkeit hängt gar nicht direkt vom Gehenkönnen ab. Aber auf die Idee muss man erst mal kommen. Und inzwischen sagt er, ich bin so froh, dass ich noch am Leben bin. Ich kann so viel machen und lerne immer mehr dazu. Dass ich irgendwann wieder gehen werde, ist eher unwahrscheinlich. Aber heute, das wissen wir, nicht ausgeschlossen. Ja, unwillkürlich denke ich natürlich bei so einem Badeunfall an eine amerikanische Jugendliche in den 70er Jahren, an Joni, die auch durch so einen Sprung querschnittsgelähmt war und darüber geschrieben hat, wie schwer es war, ihre Situation zu akzeptieren. Und dass sie in ihrer Not zum Glauben gefunden hat und gesagt hat, das war das Beste, was mir passieren konnte. Und dass sie sagt, Gott hat mein Leben reich gemacht. Das Loslassen war auch für die von ihrem Mann verlassene Ehefrau schwer. Es galt Bitterkeit, Groll, Vorwürfe loszulassen. Auch die Angst vor dem Alleinsein, die Angst vor Überforderung, auch die Hoffnung loszulassen, dass es noch einmal gut mit ihrem Mann werden würde. 3 Jahre, sagt sie, hat es gedauert, bis ich auch diese Hoffnung endlich losgelassen habe. Wie ging die Geschichte mit der Palme weiter? Viele von euch wissen das, dass dieser bösartige Mann nach vielen Jahren wieder zur Oase kam. Es hatte eine lange Trockenperiode gegeben. Und er kam zu der Oase und sah lauter vertrocknete Palmen. Nur eine wunderschön gewachsene grüne Palme stand da. Und als er näher hinsah, sah er, sie hatte einen großen Stein auf der Krone. Und er war entsetzt und sagte, wie hast du das gemacht? Und die Palme sagte, ich danke dir für den Stein. Ich brauchte Halt, um zu überleben. Und ich habe meine Wurzeln immer tiefer in die Erde gebohrt, geduldig und beharrlich. Und wenn es schwierig wurde, bin ich dran geblieben, Tag für Tag, bis ich auf eine Wasserader stieß. Und an ihr habe ich mich festgehalten und vollgesaugt. Und damit bin ich beim dritten Gedankengang zum Vertrauen, der eigentlich als erster zu nennen gewesen wäre, weil er eigentlich erst überhaupt die Voraussetzung dafür schafft, sich Krisen zu stellen und bereit zu sein, die neue Lebensmöglichkeit anzunehmen. Der dritte Gedankengang, bleiben, sich klammern an Jesus und sein Wort. Bleiben, ein Wort, das Beständigkeit und Beharrlichkeit ausdrückt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, sagt Jesus uns im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 5. Wie bleiben wir bei Jesus? Wir bleiben in ihm, wenn seine Worte in uns bleiben. Auch im Kapitel 15 vom Johannesevangelium, im 7. Vers. Am Wort Gottes bleiben. An der guten Gewohnheit festhalten, uns täglich auf sein Wort zu besinnen und zu beten, regelmäßig und beharrlich. Sein Wort lesen, es laut lesen, vielleicht in schweren Zeiten nur ein Bibelwort vor Augen haben, es uns zum Motto machen, zum Beispiel dieses wunderbare Bibelwort, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wohl machen. Gott in seiner Liebe wird es wohl machen. Und dieses Wort immer wieder aussprechen und dafür zu danken, dass Gott es wohl machen wird. Und allmählich sinkt dieses Wort in unser Unterbewusstsein und fällt uns dann immer mal wieder ein und gibt dann unseren traurigen Gedanken so eine neue Ausrichtung und ermutigt uns. Also ich finde das so schön, dass es inzwischen auch neurologisch zu erklären ist. Nämlich, dass durch die Wiederholung von Worten, gerade auch von Liedern, ja selbst von Gedanken, diese sozusagen in unsere Nervenbahnen eingeprägt werden. Dass sie sozusagen auf die Festplatte unseres Gehirns einprogrammiert werden und durch den Heiligen Geist uns ins Bewusstsein gerufen werden, uns neue Zuversicht schenken. So wie bei mir diese Liedzeile so aus heiterem Himmel, dein Leben bringt Frucht, wenn du mich suchst, meine Gnade ist bei dir jeden Tag. Worte, Helmut sagte, diese Felsworte, auf die wir uns stellen können, oder an die wir uns klammern können. Immer wieder diese Worte aussprechen. Sprachengebet oder Sprachengesang. Lieder, die uns einfallen. Also ich habe aus den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre immer noch die Kassetten, die ich früher rauf und runter gesungen habe, laut gesungen habe, die stecke ich auch jetzt manchmal. Ich habe so ein altes Radio und da ist zum Glück auch noch so ein Ding zum Abspielen von Kassetten da. Das sind diese alten Lieder, die, ja, wie Jere, mein Versorger und ähnliches. Ihr kennt das gar nicht, aber das sind wirklich diese alten Lieder. Und das macht, das drückt so viel aus, wenn wir das singen, wenn wir uns das ins Herz singen und unsere Gedanken sich klären und wir die doch das Ende des Tunnels sehen oder wieder zur Ruhe kommen können. So bei Jesus bleiben können wir nur, weil er uns festhält, weil er uns seinen Heiligen Geist an die Seite stellt, der uns erinnert. Jetzt stell zum Beispiel doch mal die Kassette an, sing die doch mal mit. Oder fang an, in Sprachen zu beten. Oder man betet von selbst in Sprachen, weil der Heilige Geist einfach uns zur Seite steht. Und dieser Heilige Geist, dieser gute Heilige Geist, macht uns auch das Wort von Jesus, von das Wort der Bibel lieb. Er macht es süßer als Honig. So steht es im Psalm 19, Vers 11. Süßer als Honig. Ich habe gehört, bei den Juden ist es so, dass da Kindern manchmal so ein Vers gesagt wird und dann eben die Schriftzeichen, die sie wahrscheinlich gar nicht lesen können, aber sie wissen, das bedeutet dieses Wort. Und das wird mit Honig bestrichen und das dürfen sie ablecken. Ja? Einfach süßer als Honig. Und der Heilige Geist macht uns die Gewohnheit lieb, uns immer wieder auf das Wort zu besinnen, um zur Ruhe zu kommen. Der Heilige Geist macht es uns lieb, zur Ruhe zu kommen bei ihm. Es gibt dieses wunderschöne Lied aus, diesen wunderschönen Vers aus dem Psalm 116, Vers 7. Sei nun wieder stille, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ist doch wunderschön, der Herr tut dir Gutes, wenn du zur Ruhe kommst bei ihm. Ja, und dann natürlich auch noch die große Hilfe, dass er uns Menschen an die Seite stellt, die für uns da sind, die für uns und mit uns beten. Welch eine Hilfe ist das zu erfahren, wenn Menschen sagen, du, ich bete für dich. Vor allen Dingen dann, wenn wir nicht mehr beten können. Sowas gibt es auch. Und welch eine Hilfe sind Gottesdienste. Welche Hilfe ist der Paulus-Treff hier. Und wenn wir von anderen hören, was sie mit Jesus erfahren und uns das ermutigt, uns auch wieder an Jesus festzuhalten und auf ihn zu sehen. Oder wie Helmut jetzt sagt, wie ihm das so eine Hilfe war, als alles nicht mehr funktionierte in der Panik. Dieses Jesus Christus, die Worte Jesus Christus, seine Gegenwart, die uns zur Ruhe bringt. Ja, und wie Bibelverse und vor allem auch Lieder und Liedtexte, also jetzt vor allen Dingen auch Gesangbuchlieder, so in unseren Besitz übergehen, indem sie uns prägen, das haben wir so erlebt bei unserer Mutter. Sie war in den letzten Jahren dement und wir haben oft mit ihr Lieder aus dem Gesangbuch gesungen. Und staunten darüber, wie sie strophenweise diese Lieder mitsingen konnte und wie sich ihr Gesichtsausdruck dabei verändert hat. Also wie sie offenbar große Freude am Singen hatte, auch wenn sie den Sinn sicher oder vielleicht auch doch irgendwie verstand. Ich möchte abschließen mit der Erfahrung der verlassenen Ehefrau. Sie sagt, ich hätte mir nie vorstellen können, welche Kräfte mir aus dem Glauben zuwachsen würden. Mein Glaube ist in der schwierigen Zeit viel stärker geworden. Gott trägt durch. Dieser Glaubenssatz wird ja wirklich erst auf die Probe gestellt, wenn es in Anführungsstrichen soweit ist. Ich habe erfahren, dass ich wirklich nie etwas aushalten musste, das über meine Kräfte ging. Ein Jesuswort wurde das Motto für diese Zeit. Ein Wort, ein Felswort. Sorget nicht, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Dieses Wort aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 25 und 35. An dieses Wort, sagt sie, habe ich mich geklammert, immer wieder dafür gedankt, dass Gott weiß, was ich brauche und für mich sorgt. Ich fühlte mich durchgetragen. Und dann erzählt sie, neulich saß ich im Gottesdienst. Der Bläserchor unserer Gemeinde spielte und da saßen sie. Meine kleine Sophie mit der Trompete, Nico mit seinem Horn und Sarah mit der Posaune. Und wieder einmal dachte ich, mit einem ganz und gar dankbaren Herzen, wir sind eine fröhliche, tolle Familie. Amen. Thank you.